Herzlich willkommen bei Sitzfleisch.
Der Podcast, der seine Gäste warten lässt.
Mit Christoph Strasser
und Florian Kaschitzer.
Ich glaube, durch dieses Intro ist jetzt...
Gute Pause.
mein Gehirn ist schon ein bisschen überfordert. Ich glaube, durch dieses Intro haben wir uns jetzt selbst verraten, dass wir nämlich das Intro noch ein Interview aufnehmen. Wir haben das Gespräch heute schon gehabt, das war super lustig und wirklich, ich sage mal, erquickend, aber es waren alle pünktlich, bis auf uns zwar.
Ja, aber es war wirklich ein großartiges Gespräch, du hast ja schon gesagt, erfrischend, wirklich auch total interessant und total spannend, wie man auch ein TCR finishen kann. Also wenn man so dir gegenüber sitzt und dann unserer heutigen Gästin, sind so wirklich zwei Pole, was Vorbereitung betrifft, aber führt beides zu erstaunlichen Ergebnissen und war ein wirklich cooles Gespräch.
Was wir jetzt noch vorwegnehmen wollen, bevor wir jetzt da dann das Gespräch im Prinzip nachstellen oder einspülen, das wir schon aufgenommen haben. Es wird im Gespräch darum gehen, dass es eine Kampagne gibt, die gerade besonders auf Frauen abzielt und eben Frauen motivieren, inspirieren möchte, sich in dem Fall bei Lost Dot anzumelden und um einen Startplatz zu bewerben. Die Carlotta, mit der wir dann jetzt gleich reden werden, wird uns dazu noch ein bisschen was erzählen, ganz am Schluss, aber ihr findet das, die Info und den Link natürlich in den Shownotes.
Genau, und falls jemand da draußen noch unsicher ist, soll ich am TCR starten oder nicht, hört euch das Gespräch an und die Antwort wird euch viel leichter fallen. Also es geht jetzt vor allem raus an weibliche Personen. Das TCR versucht nächstes Jahr bei der Edition 2025 mindestens 100 Frauen an den Start zu bekommen und ja, nutzt dieses heutige Gespräch und auch das Gespräch, das wir erst kürzlich gehabt haben mit der Fiona Kolbinger. Lasst euch inspirieren, traut euch, meldet euch an, ihr werdet es nicht bereuen, es ist jedenfalls eine großartige Erfahrung.
Beim letzten TCR, bei der letzten Austragung waren 41 Frauen am Start und 281 Männer, nur so als Info.
Aber genug von uns. Es passiert auch bei uns privat gerade nicht viel. Ich bin jetzt schon länger wieder gesund. Gesund nicht, zumindest nicht mehr todkrank. Der Silvesterlauf steht vor der Tür. Ich bin öfter in den Laufschuhen und ja, habe auch so auch wieder ein bisschen begonnen, wieder mit ernsthaftem Fahrradtraining.
Damit es beim Silvesterlauf gut performst, hast du mit Fahrradtraining angefangen?
Nein, ich habe mit Fahrradtraining angefangen, weil es mir unglaublich gefehlt hat, ja, weil ich es wirklich vermisst habe, auch das gescheite Trainieren und das richtig Schinden und auch das einfach, wie man sich fühlt, wenn man einfach gut drauf ist. Unabhängig davon, ob man Rennen fährt oder nicht, aber das ist einfach so ein geiles Gefühl und das möchte ich wieder haben. Deswegen habe ich wieder begonnen und hin und wieder schnüren oder die Laufschuhe, damit der Silvesterlauf nicht ganz, ganz schlimm wird.
Ja, ich kann auch nicht viel Aktuelles sagen, außer bei mir läuft das Training relativ gut. Ich habe in der Offseason schon einige Leistungswerte verloren. Also meine Leistungswerte sind jetzt natürlich deutlich weiter unten als zur besten Zeit im Jahr. Aber das heißt, viel zu tun, viel Motivation. Für nächstes Jahr habe ich grobe Ideen, aber ich gebe mir selbst immer bis Ende des Jahres Zeit, um konkrete Ziele fürs nächste Jahr zu fassen und wo ich dann starten werde. Und was jetzt die letzten Wochen auch relativ viel Arbeit war, und das war sehr schön und hat mich sehr gefreut, über unseren ultracyclingshop.com haben wir jetzt richtig viel Bestellungen auch noch reingekriegt, gerade zum Beispiel vom Stefan Barth die Bücher. Ich war Flo heute noch mal kurz bei dir ein paar unterschreiben lassen, weil das ist gewünscht worden. Und ja, also wenn es noch Wünsche gibt für den für das Weihnachtsfest. Wir schaffen das noch bis dorthin, das rechtzeitig zu verschicken.
Puh, mutige Aussage, nachdem man nicht weiß, wann die Folge rauskommt. Testet's.
Wir wissen nicht, wann die Folge online geht, aber ganz egal. Und wenn's, keine Ahnung, der letzte Freitag vor Weihnachten ist, das wäre der 20. Wir schaffen das sicher. Obwohl, das also, ist sehr gewagt, weil du mir so am 23. verschicken und am 24. Ja, das wird vielleicht schwierig, aber wir geben einfach unser Bestes, so wie beim Radlrennen und beim Training auch.
Genug von uns, genug von deinem Business und gehen wir zu unserer Gästin und wie gesagt, großartiges Gespräch, ich bin aus dem Grinsen nicht rausgekommen, war richtig cool, hört es euch an.
Jo Flo, wir bekommen heute wieder extrem spannenden Besuch und es ist so zustande gekommen, ich habe eine Nachricht bekommen von einem Hörer oder einer Hörerin mit dem Link zu einem Interview auf rennradnews.de und da ist ihm der Bericht gewesen, dass die Carlotta Schumacher mit 18 Jahren die jüngste Finisherin des Transcontinental Race war und da war dann der Hinweis dabei, mit der müsst ihr unbedingt einmal aufnehmen, das ist so cool. Und ich habe mir gedacht, ja natürlich, das klingt echt super, ich habe das Interview durchgelesen, habe dann versucht, die Carlotta zu finden, habe ihr geschrieben und habe ganz, wie soll ich sagen, ganz zurückhaltend halt gesagt, ja, ich bin der Christoph und wir haben einen Podcast und ich weiß nicht, ob du den kennst, aber vielleicht hast du mal Lust, mit uns ein bisschen zu plaudern. Und die Carlotta hat gesagt, ja natürlich kennt sie den, sie hat den vor dem Rennen gehört, um sich ein bisschen vorzubereiten und zu informieren. Ja, und ich bin wirklich schon gespannt auf das Gespräch heute.
Ja, danke, dass du dir Zeit genommen hast für uns und ich freue mich auch. Ich bin tatsächlich einmal richtig gut vorbereitet, weil gerade eben habe ich mir den Artikel auch durchgelesen, zumindest überflogen. Das heißt, ich weiß schon voll viel.
Ja, und jetzt schalten wir nach Deutschland und sagen Hallo zur Carlotta.
Ja, hallo. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich habe mich auf jeden Fall richtig gefreut. Ich habe erstmal Luftsprung gemacht, als ich deine Nachricht gesehen habe. Ja, aber das war toll, weil ich habe wirklich auch den Podcast auch jetzt irgendwie euch so zu hören. Das ist irgendwie so krass, weil normal hört man euch irgendwie immer so auf Spotify und eure Stimmen kommen einem schon so bekannt vor, aber so mal so euch so ja ein bisschen präsenter zu erleben, ist auch ganz cool. Und Christoph, ich habe dich schon so ein bisschen beim Start gestalkt sozusagen. Also ich habe dich so ein bisschen beobachtet. Ich weiß nicht so, ich gehe da jetzt nicht hin, so, aber ich habe dann immer so ein bisschen geguckt, okay, okay. Nee, das war schon ganz cool. Und auf jeden Fall, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich bin sehr dankbar dafür und ich freue mich auch.
Wunderbar.
Sehr, sehr cool. Also ich würde dann einfach gleich reinstarten mit der verbotenen Frage einfach, weil es mich interessiert und weil es bei dir wahrscheinlich noch nicht so lange her ist. Wie bist du zum Radsport gekommen und wie hat es bei dir angefangen? Was waren so deine ersten Gehversuche im Radsport und vielleicht im Ultracycling?
Also jetzt prinzipiell so Radfahren tue ich eigentlich schon ziemlich lange und ziemlich gerne. Also angefangen von einfach so Touren mit der Familie, mal irgendwie in die Dolomiten. Wir haben auch zwei Tandems und quasi zusammen mit meinen Eltern, meiner Schwester, sind wir quasi mit diesen zwei Tandems auch öfter mal so in Urlaub gefahren. Und das war schon eigentlich immer auch ganz cool, obwohl ich da auch immer so, war auch immer so, ey, mein Hintern tut weh, ich will jetzt auch nicht länger fahren. Und das war ganz cool, diesen Kompromiss zu haben mit dem Tandem, weil ich mich dann hinten immer so ein bisschen ausruhen konnte und Papa durfte dann ein bisschen mehr strampeln. Und unabhängig davon bin ich quasi, also meine Schule ist auf dem Berg und dann bin ich immer quasi zur Schule früher mit dem alten E-Bike von meiner Oma, die kam E-Bike und es war so, boah, toll, wir können E-Bike fahren, weil es war immer so dieser krasse Berg, also einfach die Schule war auf einem relativ hohen Berg und ich bin da immer mit dem Bus hoch, es war immer so unvorstellbar, da mit dem Fahrrad hochzufahren und dann bin ich da einmal mit dem E-Bike hochgefahren und dann war ich so, ach, ist ja richtig toll mit dem E-Bike. Es war so richtig schön, wir nennen es immer ganz liebevoll nicht Schrotti, sondern Schotti, weil es so klappert und richtig rumpelig ist. Und dann war aber das Problem, ein kleiner Konflikt, weil meine Schwester wollte auch mit dem E-Bike hochfahren. Und dann sind wir schlussendlich aber dann zusammen hochgefahren und der eine hat den anderen gezogen und habe ich gemerkt, Moment mal, es geht ja eigentlich auch, geht ja auch ohne E-Bike. Dann habe ich angefangen, also seit der 8. Klasse fahre ich jetzt eigentlich diesen Berg da hoch. Also ich habe jetzt quasi im Sommer mein Abi gemacht, also jetzt fahre ich nicht mehr hoch. Aber seitdem bin ich halt quasi regelmäßig, es sind halt schon ein paar Höhenmeter da und ja, habe das dann halt regelmäßig gemacht. Und mein Papa hat dann für mich und meine Schwester 2022 im Sommer so ein Gravelbike gekauft. Und dann habe ich das mal geschnappt, bin einfach, also meine Großeltern beispielsweise, die wohnen auch am Bodensee. Und das ist eine ganz gute Distanz zum Hinfahren. Also es sind irgendwie so 130 Kilometer und dann fährt man morgens einfach los und abends kommt man an und kann da schön übernachten und was essen und so weiter. Und dann hat sich das alles so ein bisschen vergrößert, sage ich mal. Ich habe noch eine andere Oma in der Schweiz und dann bin ich quasi zur einen Oma gefahren und am nächsten Tag zur anderen Oma und am dritten Tag dachte ich dann, okay, ich fahre jetzt von der Oma in der Schweiz 200 Kilometer zurück nach Hause in einem. Und dann habe ich das einfach mal gemacht. Das hat ganz gut funktioniert. Und mein Papa ist ein Organisator von Audax Brevets. Also ihr kennt wahrscheinlich Paris-Brest-Paris und dafür gibt's eben so Qualifikationsbrevets. 200 Kilometer angefangen und dann halt rauf 300, 400 und 600 Kilometer. Und dann war der so, yo, willst du nicht mal ein Brevet mitfahren? Und war ich so, ja, warum nicht? Und dann bin ich einfach 200 Kilometer mal mitgefahren und es hat dann ganz gut gepasst. Da war ich noch fit, bin ihm dann am Ende noch schön davongefahren. Und ja, dann dachte ich mir so, 300 Kilometer kann man ja auch mal machen. Hab die dann auch gemacht, ging auch eigentlich ganz gut, obwohl ich da irgendwie so 10 Minuten vor Zeitlimit angekommen bin, also hab da schon auch ordentlich gekämpft. Dann die 400 ging dann auch auf, also das war dann gut, weil da war ich wieder mit meinem Papa unterwegs und da sind wir halt auch in so Gruppen mitgefahren und dann musste man zwar ein bisschen hecheln, aber es ging dann irgendwie erstaunlich gut. Und dann bin ich die 600 gefahren und da war ich so, ey Papa, die fahren hier alle Paris, Brest, Paris, ich will das auch machen. Papa war so, nee, ist jetzt erstmal Schnapsidee, mach das nicht, weil ich war ja zu dem Zeitpunkt noch nicht 18 und dann war ich so, ja, Papa, wir melden mich da jetzt erstmal an, wir versuchen mal, ob das geht, weil offiziell darf man erst mit 18 teilnehmen. Und dann haben wir so eine Sondergenehmigung bekommen und da war ich so, ja, das machen wir. Und schlussendlich sind wir es da gefahren und es hat auch, ja gut, natürlich, man hat seine Ups und Downs, aber wir haben es dann auch geschafft. Und dann war ich so, okay, ich brauche jetzt einfach eine Herausforderung fürs nächste Jahr und ja, es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht und deshalb hatte ich dann Bock auf mehr.
Okay, ganz, ganz kurz, ich muss noch ein bisschen weiter zurück. Also, was mich, die Frage, die mich brennend interessiert, wie habt ihr euch auf den Tandems aufgeteilt? Also, jeweils eine Schwester mit einem Elternteil oder die Eltern auf einem und ihr auf einem?
Nee, also, es war schon so quasi, also, mittlerweile fahren meine Schwester und ich auch zusammen. Aber quasi früher, also es war, was weiß ich, 2014 oder so, da war immer Papa oder Mama vorne und Kind hinten, weil anders geht es auch nicht mit dem Gleichgewicht. Also wir haben das schon, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, irgendwie, also wirklich 7, 8, 9, irgendwie so, also schon noch ein kleines Kind. Das geht so, wie ich sonst gar nicht mit Gleichgewicht und Gepäck und so weiter. Also
darf man eigentlich theoretisch, weißt du das, Paris-Brest-Paris am Tandem fahren? Weil beim Race Across America zum Beispiel hat's, oder generell in den USA gibt's relativ oft Rennen oder eben Privés und so ganze Veranstaltungen, wo man auch mit Tandem fahren darf.
Ja, also es gibt sogar eine ganze Startgruppe, die einfach für so Sonderfahrräder ist, also für Velomobile, aber auch für Tandems. Und da gab's sogar auch so ein, weiß nicht, wie der Fachbegriff da ist, aber so ein Triplet, also so ein Dreierfahrrad, auch aus Deutschland sogar. Und Freunde von uns sind tatsächlich auch mit dem Tandem gefahren. Also da gibt's schon auch viele, die da eben das mit dem Tandem machen. Das ist auch ganz cool.
Wäre das reizvoll gewesen?
Jetzt für mich und meinen Papa hätte es, glaube ich, also ja und nein, weil ich glaube, prinzipiell ist natürlich der Vorteil beim Tandem, man hat eine gleiche Geschwindigkeit und gleichzeitig braucht man aber auch einen gleichen Rhythmus und wenn es jetzt flach ist, kann man mit dem Tandem wirklich echt auch ordentlich schnell fahren, aber jetzt die Tandems, die wir haben, sind relativ schwer und da ist, braucht man dann am Berg wirklich, man tretet also im ganz kleinen Gang und ganz langsam und ich bin tatsächlich auch mit meiner Schwester dann mit dem Fahrrad nach Paris gefahren Und dann wäre das nicht so in Frage gekommen, weil ich quasi mein Fahrrad dahin gefahren bin und meine Schwester dann separat ist und mein Papa ist dann von anders, also es war ein bisschen, alles ein bisschen, mein Papa ist dann quasi anders nach Paris gekommen und es war jetzt nicht so die Frage, ob wir das jetzt machen. Also mein Papa hat mir auch eher davon abgeraten. Ich glaube, am Ende des Tages war es auch eine gute Entscheidung. Und es ist natürlich auch cool, sagen zu können von wegen, hey, ich habe das alles alleine gestrampelt. Also ich habe mich jetzt hier nicht von meinem Papa da strampeln lassen, sondern ich habe das alles aus eigener Kraft hinbekommen.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe von der Timeline her, das heißt, du hast dich in einem Jahr für Paris qualifiziert. Das heißt, du bist alle notwendigen Prävés im gleichen Jahr gefahren und dann, das heißt, du hast die gute Startgruppe gehabt.
Ja, genau. Also so ist es überhaupt, sonst hätte ich mir das auch nicht, ja, also es hat ganz gut gepasst. Es war alles auch relativ spontan und es war auch echt, ich hatte, als ich die 200 gefahren bin, hatte ich gar nicht im Kopf. Also die Leute um mich herum waren dann immer so, yo, wir fahren Paris, Brest-Paris. Ich war so, okay, keine Ahnung, was es ist. Dann habe ich es nach den 200 mal gegoogelt und mir so einen YouTube-Film dazu angeschaut und war ich so, boah, das ist cool. Das will ich eigentlich auch machen. Und dann habe ich aber erst ein bisschen, ja, meinen Mund gehalten, weil ich mir dachte, so, wenn ich jetzt damit ankomme, ich bin jetzt gerade mal 200 Kilometer gefahren, so, das ist jetzt die sechsfache Distanz, da denken sich alle nur so, was ist da los? Und ja, also dann dachte ich mir so, okay, Stück für Stück. Und nach den 400 habe ich dann mal mit Papa geredet und Papa war wirklich so, nee, mach das mal nicht. aber ja, nee, es ist auch im Nachhinein echt cool, dass es so, also ich meine, allein wenn ich ein Brevet nicht gemacht hätte, dann wäre es, also dann hätte ich nicht teilnehmen können, weil man eben alle diese Brevets braucht. Und weil ich habe jetzt auch zum Beispiel, war es zwischendurch terminlich auch nicht ganz sicher, ob ich halt beispielsweise 600 Kilometer fahren kann, weil ich auch bei den Pfadfindern bin und da war auch noch eine Pfadfinderveranstaltung und da war ich so, soll ich jetzt dahin gehen oder dahin gehen? Und schlussendlich war es dann aber glücklicherweise doch an einem anderen Termin und es hat dann alles gepasst und ich bin im Nachhinein sehr dankbar dafür.
Ja, apropos Terminprobleme, es war ja so cool für mich, wie du zurückgeschrieben hast auf meine Anfrage quasi, auf mein E-Mail. Du hast gesagt, ja, du kommst mit dem Radl nach Graz. Und leider hat es dann irgendwie nicht funktioniert oder wir haben das jetzt erst Ende November aufnehmen können und jetzt ist halt echt schon sehr früh finster und sehr kalt, aber ich habe dann schon deine Ansage cool gefunden, dass du sagst, ja, sicher, ich komme mit Radl nach Graz, logisch, warum nicht?
Ja, also vielleicht nochmal zur Erklärung. Ich war zu dem Zeitpunkt gerade in der Slowakei, weil ich bin ja das Transcontinental gefahren. Und dann bin ich mit dem Fahrrad in die Slowakei gefahren. Da war ich dann 14 Tage wandern mit den Pfadfindern. Die haben mir quasi Rucksack und Wanderschuhe gebracht. Habe ich Rucksack und Wanderschuhe wieder mit denen mitgeschickt. Und dann bin ich quasi von der Slowakei aus wieder zurück nach Deutschland gefahren. Also ich wäre mehr oder weniger bei euch vorbeigefahren und da war so die Gedanke vielleicht, okay, vielleicht passt es ja gerade, versuchen wir es aber mal. Und sonst Fragen kostet nichts. Also.
Aber es ist gut, dass du das jetzt erzählst, weil der Straps hat schon gedacht, du hast ihn geghostet, weil du dich dann 14 Tage nicht gemeldet hast bei ihm. Aber wenn du in der Slowakei wandern warst mit dem Pfadfinder, da hat man natürlich keine Zeit für Interviewanfragen.
Also bei uns beim Fahrrad ist es halt so, man darf halt, also wir nutzen halt einfach kein Handy. Deshalb hatte ich mein Handy die ganze Zeit auf aus. Ich hatte es gar nicht. Also ich habe davon erst dann mitbekommen, als ich wirklich auf mein Handy geschaut habe und wir wirklich da quasi schon aus den Bergen wieder raus waren.
Werbung.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch Live. Wir sind wieder live am 13. Februar um 19 Uhr im Orpheum Extra.
Und dieses Mal präsentiert von Join.
Wollen wir verraten, unser Thema oder lassen wir unseren treuen Fans die Vorfreude und Spannung aufrecht.
Ich glaube, es bleibt eine Überraschung. Wir könnten es in den nächsten Wochen vielleicht einmal lüften, aber es bleibt jetzt nochmal eine Überraschung.
Tickets gibt es bei den Grazer Spielstätten und bei Ö-Ticket.
Die Infos und den Link findet ihr bei den Shownotes und wir freuen uns auf euch.
Werbung Ende.
Du hast jetzt vorher gerade die perfekte Überleitung selber gemacht, nämlich kein Tandem, sondern alleine am Rad bei Paris-Brest-Paris, weil du im Nachhinein das Gefühl hast, hey, das habe ich echt komplett alleine geschafft. Und das ist ja mitunter der große Reiz bei Unsupported-Rennen, dass du wirklich sagen kannst, du hast es wirklich ganz auf dich alleine gestellt, geschafft. Jetzt hast du Abitur gemacht oder Matura, wie es bei uns in Österreich heißt. Viele machen im Nachhinein oder in den großen Sommerferien irgendwie eine kleine Reise oder Party oder genießen das Leben oder machen sonst irgendeinen lustigen und Anführungszeichen Blödsinn. Ich will nicht sagen, dass Radfahren nicht auch lustig ist, aber was war da für dich so, hast du jemals dran gedacht, vielleicht nicht Rad zu fahren, sondern irgendwie einmal auf den Putz zu hauen, so richtig in der Zeit?
Also, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war eigentlich nach Paris, Brest, Paris klar. Ich habe dann noch so andere YouTube-Videos. Ich habe mir das Video von der Jana angeschaut, zum Three Peaks Bike Race und dann noch andere Videos. Und ich war so, boah, da gibt's ja so coole Events. Und dann habe ich so auch so gesehen, irgendwie so Transcontinental, boah, das klingt ja krass. Dann habe ich mal ein Video angeguckt, boah, das ist doch eigentlich theoretisch möglich. Dann müsste es praktisch eigentlich auch möglich sein. Und dann musste ich ja schon relativ früh dann entscheiden, ob man das jetzt dann macht oder nicht. Also muss ich ja dann quasi im Dezember da anmelden. Und dann war ich so, ich melde mich da jetzt an und dann habe ich mich erst gar nicht getraut, meinem Papa davon Bescheid zu sagen, weil ich mir dachte, so, ja, was ist, wenn die mir das verbieten? Und dann habe ich meinen Papa gar nicht gefragt, sondern ich habe gesagt, Papa, ich fahre das TCR. Und er war so, okay. Also, und Mama hatte da, ich habe es quasi so als Tatsache dargestellt. Und für mich war klar, ich will dieses Rennen fahren. Und wenn es zeitlich mit der Schule passt, perfekt. Ich habe mich dann auch kurz darauf im Februar noch für das Transpyrenees angemeldet, also von Transiberica. Quasi einmal nicht hin und zurück, wie das von Los Dots, sondern nur einmal quasi von West nach Ost, einmal durch die Pyrenäen, weil ich mir dachte, so, wer denkt, er könnte das TCR fahren, der müsste auch eigentlich in der Lage sein, das Transpyrenees zu fahren. Und ich bin eigentlich nicht so, also ich fahre echt nicht schnell. Besonders nicht die Berge, also ich bin wirklich echt, ich lümmel da auf meinem Fahrrad, esse viel, ich würde nicht von mir sagen, dass ich gut Fahrrad fahren kann, sondern ich kann einfach sehr gut essen und ich esse sehr gerne. Deshalb dachte ich mir dann, okay, setze ich mich einfach auf mein Fahrrad, esse eine Runde und fahre das Ganze dann. Das bin ich tatsächlich auch als Pair mit meinem Papa gefahren. Und dann bin ich da auch wirklich an den Start gekommen und ich dachte mir so, oh Gott, was habe ich denn hier gemacht? Also komplett durchtrainiert, wirklich so richtig drahtige Waden und ich komme da so, irgendwie auch nur so ganz paar Frauen, ich war so, was habe ich hier gemacht? Und dann haben wir jetzt einfach miteinander losgefahren, haben es Stück für Stück gemacht und es hat dann funktioniert. Und dann war ich halt auch so, ja, cool. und jetzt nochmal zum Party machen, also ich meine, ich habe schon auch davor, bin ich wieder quasi jetzt, also es war für mich eigentlich gar keine Frage. Ich war so erstmal Transcontinental und dann kann ich immer noch Party machen. Also ich habe mich da so drauf gefreut und es war für mich auch so eine große Motivation. Ich bin zum Teil dann echt morgens aufgewacht, war so, okay, wenn ich es jetzt nicht schaffe aufzustehen sofort, wie will ich dann das Transcontinental fahren? So, hä, wie soll das denn gehen? Und dann bin ich zack aus dem Bett rausgesprintet und habe meinen Alltag so gemanagt. Und es war wirklich so eine große Motivation. Und dann kam das Abi, halt Prüfung und so weiter. Und plötzlich war dann alles so, eigentlich war so TCR noch so in der Ferne und plötzlich war es so zack da und ich war so, okay, shit, was mache ich denn jetzt? Und dann war ich so, habe ich noch 5 Tage vorm Start, 6 Tage vorm Start, mir noch eine Tasche genäht, weil ich mir dachte, okay, meine Strategie wird darin bestehen, nicht schnell zu fahren, aber ohne Pausen zu fahren, weil ich natürlich auch eure Podcasts gehört habe, Stoppzeit und sowas minimieren. Und dann habe ich mir wirklich noch ein paar Tage vor diesem Rennen quasi für vorne eine Tasche genäht, wo ich mein ganzes Essen dann reinmachen kann, dass ich permanent einfach schön essen kann und da einfach nach dem Einkauf zack, zack, zack das ganze Essen rein und dann einfach auf meinem Fahrrad fahren dann quasi mein Essen essen kann. Und ja, es hat dann auch ganz gut geklappt, aber ja.
Außerdem gibt's ja auch eine coole Party, wenn man dann ins Finish kommt, rechtzeitig. Die finnische Party in Istanbul. Ja. Das heißt, man kann ja Transcontinental und Partyfeiern super verbinden.
Vielleicht nochmal ganz kurz zum zeitlichen Ablauf des Transpyrenees. Wie lang vor dem TCR war das? Also wie viel Zeit hast du dazwischen gehabt?
Also tatsächlich nicht so viel. Also es war, ich glaube, am 30. Juni hat es gestartet. Und dann ging es 6 Tage lang. Also es war auch ein ganz Hin und Her. Ich bin wirklich aus meiner letzten mündlichen Prüfung eigentlich in Zug gesessen, nach San Sebastian gefahren. Dann bin ich das Transpyrenees gefahren, im Flixbus gestiegen, wieder zurückgefahren. Am nächsten Tag, also nee, am gleichen Tag, wo ich angekommen bin, 2 Stunden später war Abiball. Dann hatte ich eine Woche Zeit, so Regeneration. Und dann war es so, dass ich eigentlich auch geplant hatte, mit dem Fahrrad nach Roubaix zu fahren. Also quasi, ich hatte eigentlich nur eine Woche zwischen jetzt Ende, also quasi, es war das Ende, dann hatte ich eine Woche Zeit und dann wollte ich eigentlich quasi am Montag wieder losfahren. Und dann hat es aber aus verschiedenen Faktoren nicht geklappt, unter anderem auch, weil ich quasi einfach nicht 100%ig fit war. Ich war dann noch ein bisschen erkältet und dann schlussendlich habe ich mir eine Fahrgemeinschaft organisiert und bin dann mit dem Auto. Genau, also schlussendlich zwischen Start von TCR und Ende vom Transpyrenees lagen 2 Wochen, ziemlich genau.
Für dich war das jetzt ja das erste Mal zum Selbstroutenplanen, weil die ganzen Privés haben vorgegebene Strecken, das Transpyrenees oder vorgegebene Strecke. Und jetzt hast du die Abi gemacht, die ja angeblich relativ aufwendig ist. Also du musst lernen, du musst dich vorbereiten. Fürs Transcontinental musst du Routen planen, das ist auch sehr aufwendig. Wie hast du das beides unter einen Hut gebracht und was würdest du sagen, wo hast du mehr reingesteckt von deinem Hirnschmalz und von deiner Zeit?
Also an dieser Stelle muss ich echt definitiv sagen, dachte mir so, okay, ich bin jetzt motiviert, ich mache jetzt Routenplanung, habe mich hingesetzt am Computer, habe erstmal Komoot eingegeben, bla bla bla, da lang, Checkpoints und so weiter und ich war wirklich so überfordert. Ich wusste nicht wirklich, soll ich jetzt da lang fahren, es gibt so viele Möglichkeiten und soll ich das jetzt, auch bei Komoot ist es ja so nervig, weil man ja quasi, wenn man einen Standpunkt setzt und dann den nächsten setzen will und dann wieder den alten irgendwie zurückmachen will und dann ganz viele Punkte hat, kann man das gar nicht so gut, also ja, und schlussendlich, also deshalb, dementsprechend habe ich deutlich, deutlich mehr fürs Abi gemacht, also weil ich einfach kaum für Routenplanung irgendwas gemacht habe, also ja.
Hast du die dann hundertprozentig auf die Route verlassen oder hast du unterwegs gezweifelt?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, so im Nachhinein bin ich schon relativ blauäugig das TCR gefahren, weil ich mir auch, also ich bin einmal die Strecke noch abgefahren bis zum ersten Checkpoint, also von mir zu Hause quasi Stuttgart und dann halt München, Salzburg und dann halt nach Villach und halt quasi den Mangart da hoch, um einfach mal zu gucken, okay, wie ist es, wie viele Kilometer schaffe ich so, wie ist es so mit draußen schlafen und so weiter. Also ich habe nie über die Routenplanung an sich eigentlich nachgedacht. Es war eigentlich immer klar, da ist mein Weg, da fahre ich lang. Ja, also zwischendurch war es halt schon, dann stehst du so mitten in Bosnien auf so einer Gravelpiste und da geht die Gravelpiste geradeaus und rechts ist da so ein kleiner Schleichweg. Mein Navi sagt, ich muss da rechts lang, weil ich so, oh okay, dann fahre ich da lang. Irgendwann kann ich nicht mehr fahren, weil überall Stöcke und Matsch liegen. Dann schiebe ich mein Fahrrad weiter. Dann stehen da nur so irgendwelche Schilder von wegen Minengefahr. Bitte Wege nicht verlassen, nur so Totenkopfzeichen. Und ich schiebe nur so mein Fahrrad einmal quer durch die Matschpfütze, also wirklich alles komplett voll mit Matsche. Dann habe ich erstmal noch einen schönen Platten, der immer noch so richtig cool ist, war auch so ein richtig schönes Lowlight. Und dann war ich wirklich in diesem Wald mitten in Bosnien. Das war wirklich so stereotypisch. Das war das, wovor ich am meisten Respekt hatte. Irgendwo festzustecken, man kommt irgendwie nicht voran und es wird langsam dunkel, weil es war halt auch schon irgendwie so später Nachmittag und ja, dann habe ich mein Fahrrad irgendwie weitergeschoben bis zu irgendeinem Brunnen, hab's dann geputzt und hab dann meinen Reifen geflickt und bin dann weiter, aber das war puh, also, aber ich wusste, dass es kommt. Ich meine, schlussendlich, glaube ich, hatte jeder so Passagen, wo er sich so dachte, okay, und ich bin eigentlich auch so ein Mensch, ich denk mir auch immer so, hey, ich bin kein Perfektionist, also ich mach einfach mal, also wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt privat Fahrrad fahren gehe, normal fahre ich immer irgendwie in der Umgebung lang oder von A nach B, wenn ich irgendwo hin muss, aber wenn ich jetzt aktiv, was weiß ich, irgendwo brauche ich eine Route. Zum Beispiel neulich musste ich Richtung Heilbronn, also hier in Deutschland, einfach eine Strecke fahren. Habe mir gar nicht lang Zeit genommen, habe einfach Komoot, zack, Route und bin die Route einfach gefahren. Und die Route war halt dann irgendwie nicht so cool, weil ich schlussendlich auf einer ziemlich großen Straße dann rausgekommen bin. Oder beispielsweise auch, als ich von der Slowakei aus zurückgefahren bin, da bin ich auch, habe ich auch einfach Komoot gemacht, zack. Und es ist nicht so optimal, aber ich sitze lieber auf meinem Fahrrad und fahr Fahrrad und nutze meine Zeit zum aktiv draußen sein, anstatt jetzt hier irgendwie groß, also ich bin nicht zum Planen da, ich bin zum Fahrradfahren da. Also es ist echt so ein Ding, wo ich glaube, ich mich auch noch ordentlich optimieren kann, noch ordentlich Potenzial hat, allein schon wegen der Strecke. Also ich wusste auch nicht, ich habe mir im Vorhinein nicht überlegt, okay, wann kommt jetzt Gravel, wann nicht. Also ich wusste, okay, Bosnien wird schwierig, okay, da könnte es ein bisschen Ups und Downs geben, aber ich wusste nicht, wie welche Distanzen, wie lange. Ich habe mir keine Gedanken gemacht über, wo sind die Resupply Points. Ich hatte im Nachhinein echt Glück, dass ich an den richtigen Punkten nochmal was gekauft habe. Oder beispielsweise, ich hatte auch echt, ich hatte beispielsweise auch ich hatte auf dem Balkan kein Internet. Ich habe mich nicht darum gekümmert. Ich dachte, ja, ich habe Handyvertrag für Europa, passt. Aber das hat halt nicht Bosnien, Serbien war auch nicht drin, Türkei war auch nicht drin, also nur quasi Kosovo war auch nicht drin, also quasi nur diese EU-Staaten. Und dann, ja, aber es hat dann irgendwie doch gepasst. Dann bin ich irgendwie mal zum Café gegangen, hab dann, can I have Wi-Fi? Und dann habe ich da WLAN gegangen, kurz was abgecheckt und bin dann weitergefahren. Also es hat irgendwie auch so für mich gepasst. Und aber auch zum Beispiel auch so Sachen wie Bargeld. Also ich hatte weder türkische Lira in Bar noch bosnisches Geld und war dann auch in der Türkei nur mit meiner Karte unterwegs. Ich habe nicht mal in Çanakkale, wo ich das hätte machen können, einfach Geld abheben. Nee, habe ich nicht gemacht. Bin einfach weitergefahren und hatte dann Glück, dass hinter dem Parcours 4 dann ein Typ war, wo man auch mit Karte zahlen konnte. Also quasi war so ein kleiner Laden. Ich war so, shit, was mache ich, wenn ich jetzt hier nicht mit Karte zahlen konnte? Aber es hat irgendwie alles gepasst. Also war auch viel Glück mit dabei, echt.
Also, man hört's, du bist es sehr unbeschwert angegangen. Trotzdem vielleicht nochmal ein bisschen zurückspulen an den Start. Was waren so prinzipiell deine Strategie? Du hast ja schon angedeutet, langsam fahren, dafür viel fahren. Aber was hast du dir überlegt? Wo möchtest du schlafen? Wie lang möchtest du schlafen? Und wie möchtest du dich versorgen? Also was war so dein grober Plan vor dem Start?
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war vorm Start eigentlich ziemlich tiefenentspannt. Ich bin dahin, ich hatte einfach richtig Bock und mir war klar, man muss jetzt einfach erstmal da losfahren, in seinen eigenen Rhythmus kommen und wirklich, also ich hatte auch noch so eine richtig große Isomatte mit dabei, die man so faltet, also quasi, die man nicht aufpustet, sondern so faltet. Aber jetzt nochmal, genau, also ich dachte einfach so, Essensstrategie, ich kann viel essen, mein Magen verkraftet viel, ich gehe einfach in den Laden und kaufe mir das, worauf ich Lust habe. Meistens sehr viel Gummibärchen. und halt jetzt, ja gut, Richtung Ende hin wurde es dann halt auch irgendwie so Richtung Süßgetränke, dann viel Saft auch. Zwischendurch hatte ich auch Lust auf was Salziges, da bin ich einfach zu so Dönerbude gegangen, habe mir irgendwie so dreimal Pommes bestellt und einmal Käsespätzle, habe die Käsespätzle da gegessen und die Pommes dann da mitgenommen. Ich habe mir, vorm Start habe ich mir 1 Kilo Nudeln gekocht und ich habe mir nämlich so Boxen mitgenommen, quasi so Tupperboxen, und die dann halt so vorne perfekt in meine Tasche passen. Da habe ich mir 1 Kilo Nudeln gekocht, die in die Box gefüllt, Boxen vorne in meine Tasche gemacht und habe dann eigentlich im Prinzip die ersten 36 Stunden war ich völlig autark mit dem, was ich hatte. Habe immer quasi mit meiner Hand so diese Nudeln gesnackt. Das war auch ganz lustig. Ja, genau. Und geschlafen, hatte einen Schlafsack mit dabei und davor hatte ich ja eben diesen Test gemacht und da habe ich mit Rettungsdecken so eine gute Erfahrung gemacht. Also Rettungsdecken sind echt so eins von meinen Lieblingsgadget. Also ich hatte quasi Isomatte mit dabei, Schlafsack mit dabei und 3 Rettungsdecken. Und dann bin ich einfach losgefahren und dann die erste Nacht war ich auch so, dachte ich mir so, ja, okay, könnte man jetzt eigentlich durchfahren, fahren eigentlich alle durch, aber dann war ich so müde und dann war ich gerade vor so einem Einkaufsladen beispielsweise und dann habe ich mich einfach so neben die Einkaufswegen gelegt. Das war perfekt, dann habe ich da einfach 2 Stunden geschlafen, zack, weiter und dann war ich am nächsten Tag so glücklich, wieder Leute zu treffen, die nicht geschlafen hatten. Und ich war so, jo, ich habe 2 Stunden geschlafen und ich habe dich gecatcht. Edge, Badge. Nee, das war so ein gutes Gefühl. Und ich war schon eigentlich, also schon eher so von wegen, lieber zu viel schlafen als zu wenig. Beispielsweise in der zweiten Nacht habe ich auch, da war ich dann vor einem, ich hatte auch zum Beispiel, ich habe kein Booking benutzt. Also wenn ich ins Hotel gegangen bin, was ich jetzt beispielsweise in der zweiten Nacht gemacht habe, war das immer nur so, okay, oh, hier ist gerade ein Hotel, ja, könnte man mal machen. Und dann bin ich halt immer quasi einfach dahin gefahren. Also ich habe nicht groß vorher online irgendwie geguckt, was da gibt, sondern es war alles sehr spontan immer. Und ich wusste, okay, ich habe immer noch so diese, also zur Not, ich habe meinen Schlafsack, so gar kein Problem. Es hat ja auch nicht geregnet, hatte auch immer die Möglichkeit dazu. Und also ich habe auch immer das gar nicht geplant, wo die nächste Stadt ist, wo ich theoretisch schlafen könnte. War ganz cool, dann war ich zwischendurch mal richtig gut drauf in Deutschland, dann habe ich da in der Sparkasse gepennt, bin quasi abends um 23 Uhr in der Sparkasse vorbeigefahren, war so perfekt, super, da fahren wir dann mal hin und da habe ich auch sehr gut geschlafen, bis dann morgens irgendwie so ein paar Leute kamen und mich geweckt haben, weil die Geld abheben wollten und dann war ich so, habe so getan, als ob ich schlafe, aber dann bin ich quasi, nachdem die weg waren, weiter. Dann in den Alpen habe ich irgendwie mal auf dem Friedhof geschlafen, also in so einem, da war so eine Hütte. Das war auch richtig cool. Und ich wollte dahin wegen Wasser, weil ich quasi Flasche leer und Wasser auffüllen. Und dann war ich so, perfekt, super Hütte. Bin da rein, habe ich da reingelegt. Aber es war auch alles ein bisschen, also ich habe auch richtig dumme Aktionen gemacht. Beispielsweise war ich in Zagreb um 23.30 Uhr, war super müde. Und anstatt einfach ein Hotel zu buchen, war ich so, nee, ich spare mir jetzt Geld, ich will jetzt kein Hotel buchen, weil ich jetzt nicht konkret an so einem Hotel vorbeigefahren bin. So, ich hätte quasi mit dem Handy gucken müssen, war ich so, nee, passt schon, ich fahre jetzt einfach mal weiter. Und dann war ich so müde, dass ich quasi eigentlich noch in der Stadt war, aber also quasi schon in den Außenbezirken und ich war so müde, wirklich, und dann gab's neben der Straße so einen Graben und man konnte quasi aus dem Graben, konnte man also die Straße nicht sehen, da waren noch so ein paar Bäume und dann war ich so, ja, lege ich mich einfach in diesen Graben hier, sieht eh niemand. Hab mich dann da reingelegt und hab ziemlich schlecht geschlafen, weil überall Mücken waren und Es war echt schlimm. Ich bin morgens aufgewacht, war komplett vollgestochen, nass geschwitzt, weil es viel zu heiß war in meinem Schlafsack. Und also da habe ich auf jeden Fall auch meine Erfahrung gemacht. Aber es war auch so cool. Ich war auch dann, bin ich in der Türkei gefahren und ich wollte eigentlich dann noch zur Fähre am gleichen Tag und dann waren dann so richtig doofer, also ich habe es auch nicht erwartet, aber da waren ja die letzten 60 Kilometer bis zur Fähre, waren ja richtig dumme Straßen und ich war so 60 Kilometer, das könnte ich jetzt heute Abend noch schaffen, zur Fähre und dann zum Checkpoint. Ja, und dann ja, war das halt aber richtig, richtig doofe Straße. Also, was heißt Straße? Also, es war wirklich so Trampelpfad. Ich habe dann mein Fahrrad durchgeschoben, war aber eigentlich ganz tief entspannt, habe einfach Musik gehört, habe einfach dazu gesungen, habe mein Leben entspannt. Dann bin ich so um eine Ecke gekommen, plötzlich so türkische Hochzeit, tralala, richtig, da ging richtig die Party ab. Und dann, das war so wild, so ein cooler Moment. Aber kurz darauf habe ich einfach so eine Couch vor so einer Tankstelle gesehen, war ich so, perfekt, super, geil, mach ich. Also es war alles einfach immer sehr ziemlich spontan, auch beispielsweise noch meine letzte Nacht habe ich auch in Bursa übernachtet und da bin ich auch einfach bei einem Hotel vorbeigefahren, war so, okay, da könnte ich jetzt mal einchecken und dann bin ich eingecheckt und ja, hat dann gepasst. Also war auch gar nicht groß, also ich wusste natürlich, okay, ich habe jetzt die Option Hotel und draußen schlafen, aber am Ende des Tages habe ich, glaube ich, 4 oder 5 Mal im Hotel geschlafen und sonst draußen oder am Checkpoint, genau.
Du hast gesagt, du hast 3 Rettungsdecken mit. Warum eigentlich 3? Weil die kann man immer wieder verwenden.
Ja, kann man. Habe ich auch gemacht. Ich dachte mir, also eine hatte ich für den Rückweg mit dabei und 2 dachte ich mir so, falls jetzt irgendwie, keine Ahnung, also die wird ja dann so gruselig, wenn man die öfters benutzt und irgendwann blättert dann so das Material ab. Und ich dachte mir so, ja, okay, ich nehme zur Sicherheit einfach 3 mit und habe dann als ich irgendwie, weiß nicht, nach 7, 8 Tagen habe dann eine weggetan, weil ich mir dachte, okay, ich habe ja noch 2. Also im Prinzip braucht man eigentlich keine 3, aber es war einfach so, ja, ich nehme mal 3 mit. Also so im Nachhinein wird es auch vielleicht mehr Sinn ergeben, einfach einen Biwaksack mitzunehmen. wäre viel nachhaltiger. Aber ich habe so, diese Rettungsdecke ist in meinem Kopf so positiv assoziiert. Ich finde, die sieht toll aus, so richtig schön golden. Das ist cool, das sieht toll aus. Und ich wirklich, ich habe einfach diese positive Erfahrung mit dieser Rettungsdecke gemacht, weil ich bin eben bei meiner Testfahrt bin ich quasi losgefahren, habe die erste Nacht einfach draußen geschlafen mit meinem Schlafsack und da hat der Wind dann so reingezogen und ich habe komplett gefroren und auch echt ziemlich mies geschlafen und habe mit so meinem Papa telefoniert und mein Papa meinte so, ja, geh mal zur Apotheke und hol dir eine Rettungsdecke. Das habe ich dann auch gemacht und die nächste Nacht habe ich so bombastisch gut geschlafen mit dieser Rettungsdecke. Es war so gut und deshalb dachte ich mir so, Rettungsdecke ist ein Muss. Damit habe ich so positive Erfahrungen gemacht. Das mache ich jetzt so.
Hast du einen Tipp für uns, wie man Rettungsdecken am besten zusammenlegt, nachdem man es verwendet hat? Weil das ist bei mir zum Beispiel immer so gewesen. Sie ist so super klein, also sie ist wirklich, also nicht ein paar Zentimeter groß und ganz eng zusammengepackt. Wenn du sie verwendet hast, du bringst das nie mehr in diese Hülle, wo sie vorher drinnen war, weil sie dann irgendwie 10-mal so groß ist.
Ja, das stimmt. Also was ich gemacht habe, ich hatte halt so einen wasserdichten Beutel quasi für meinen Schlafsack und dann habe ich die halt unten reingestopft. Aber ich stimme dir zu, also ich krieg das auch nicht mehr hin. Das sieht dann später aus wie so ein geknüllte Alufolie. Also das, ja. Aber zwischendurch habe ich es sogar geschafft, dass ich quasi, als ich meine zweite Rettungsdecke dann benutzt habe, dass ich die quasi aufgefaltet habe, aber es lag auch an der Falttechnik und aber noch nicht diese, also die hatte noch gut diese Falten, ich habe sie nicht so rumgekuschelt, also ich habe sie nicht komplett aufgemacht und später konnte ich die Falten dann wieder einfalten und das hat dann funktioniert. Also da war ich auch richtig stolz auf mich, als ich das dann perfekt wieder in diese kleine Tüte da gebracht habe, aber es hat auch nur einmal geklappt, also ich glaube, da muss noch mal eine neue Idee irgendwie her.
Ich habe einmal einen so einen Einweg-Biwaksack wieder in das ursprüngliche Gefäß zurückgebracht. Da war ich auch sehr stolz auf mich, aber das hat sehr, sehr lang gedauert. Da bin ich eine halbe Stunde und habe gefalten und glatt gestrichen und die haben dann kein zweites Mal braucht. Also es war recht sinnlos, aber ich verstehe den Struggle, ja.
Ja, nee, ich hasse auch dieses ganze Falten und Reingepacke wirklich. Also beispielsweise, ich bin auch mit einer Arschrakete gefahren, aber die hing wirklich so durch wie so eine Banane, weil ich das so anstrengend finde, alles da so reinzupacken und perfekt. Und nee, und deshalb habe ich halt auch quasi eine feste Isomatte mitgenommen, weil ich keine Lust hatte, die immer wieder aufzupumpen und wieder in so eine kleine Hülle zu kuscheln. Also Schlafsack war da schon genug kuscht. Ich bin da definitiv die falsche Person.
Ich hab ein Foto von der Isomatte gesehen. Hast du die unterwegs irgendwann einmal zumindest halbiert oder bist du bis zum Schluss und dann wieder zurück in die Slowakei mit dieser wirklich riesengroßen Isomatte gefahren?
Ja, es hat gut geklappt und ich würde es sofort wieder machen. Das ist meine gute Isomatte, die nutze ich auch für die Pfadfinder, die kann ich nicht aber durchschneiden. Die kostet 20 Euro.
Übrigens, weil du vorher erzählt hast, du hast sehr oft Pommes gegessen. Das ist ja die Überschrift von dem Interview auf Rennrad News. Kalte Pommes kann ich nicht mehr sehen, ist dort quasi auserwählt worden als Headline. Wie oft hast du kalte Pommes essen müssen? War das so Grundnahrungsmittel?
Gut, also ich habe schlussendlich schon viel gegessen, aber jetzt größtenteils noch in Westeuropa. Also jetzt, ich glaube, ich habe einmal in Deutschland, dann nochmal in Griechenland, also jetzt auch nicht so regelmäßig. Ich habe dann viel einfach echt, ich esse auch einfach viel und gerne Süßigkeiten in wirklichen Massen. Und damit habe ich gar kein Problem. Das war eigentlich aber jetzt so, ich habe einmal in Deutschland richtig viel gekauft, in München, und dann, ich hatte wirklich nur, das war so die Erinnerung, ich bin dann Obertauern mit diesen Pommes, mit diesen kalten Pommes und atmen und diese trockenen Pommes so im Mund und im Rachen und dann mehrfach verschluckt, wirklich. So, nee, das war einfach nur so, ich habe es da eben erwähnt, weil es einfach so sehr bei mir in Erinnerung geblieben ist. Aber gut, also ich hatte jetzt zwischendurch in Griechenland habe ich mir zweimal in Kavala, in Serres und eigentlich in Deutschland. Also jetzt auch nicht so super viel, Aber das war das, was mir halt einfach noch so markant in Erinnerung geblieben ist. Also ich habe, wie gesagt, also als ich dann welche gekauft habe, habe ich dann auch relativ viele gekauft und die dann ja noch den nächsten Tag an gut gegessen. Kann ich nicht so empfehlen, ist nicht so lecker. Aber wenn ihr es esst, dann nehmt genügend Ketchup oder Mayonnaise mit, weil dann ist okay. Also
wie findest du eigentlich die Seven Days Croissants? An denen bist du hoffentlich auch nicht vorbeikommen, oder?
Also tatsächlich habe ich die gar nicht gegessen. Also ich habe das ja bei euch gehört, aber ich habe die null gegessen. Also ich würde die, ich glaube, das wäre eigentlich was für mich. Ich glaube, das müsste ich beim nächsten Mal ausprobieren, weil ich mag eigentlich sowas voll gerne. Und dagegen habe ich auch gar nichts. Fände ich super. Also muss ich echt mal testen, weil das wäre gut, weil dann könnte ich mir auch wirklich noch mal mehr kaufen, weil meine Tasche vorne passt wirklich viel rein. Da ist mehr Volumen als hinten bei meiner Arschrakete. Also da passt wirklich super viel rein. Das wäre perfekt, weil dann könnte ich einmal eine Riesenladung von diesen Croissants kaufen, alle rein, und dann wäre ich für die nächsten 24 Stunden wieder komplett versorgt.
Wir haben jetzt schon viel von unterwegs gehört. Was war so für dich der Abschnitt, der dir am meisten Freude gemacht hast, wo du am meisten Spaß dran gehabt hast?
Oh, das ist schwierig zu sagen. Aber also ich hatte eine harte Zeit in Bosnien. Ich fand Bosnien richtig, richtig cool. Ist auch mein absolutes Favorite-Land. Und deshalb war, also ich hatte schlussendlich in Bosnien halt irgendwie 4 Platten. Und das war für mich mental schon richtig belastend. Nicht das Plattenflicken an sich, aber einfach dieses Bewusstsein, okay, was ist, wenn ich es nicht schaffe, den Platten zu flicken. Und ich hatte dann halt eben meine Ersatzschläuche. Ich hatte quasi den ersten Platten hatte ich auf dem Parcours 2 und habe den dann geflickt. Oder nee, beziehungsweise einen neuen Schlauch rein. Dann 200 Meter weiter, nächster Platten. Egal, okay, neuer Schlauch rein. Kam dann mit diesen kaputten Schläuchen bei Checkpoint 2 an, war auch erstmal so Euphorie, jetzt bin ich wieder hier. Und dann bin ich am nächsten Tag weitergefahren, bin gestürzt, hatte wieder 2 Platten, war dann schlussendlich dann auf besagten Offroad-Weg nochmal kleiner, weg von dieser Gravel-Passage, mitten in der Pampa. Ich dachte wirklich, gleich kommt ein Bär und isst mich auf und dann war es das. Und dann bin ich aber weiter in so ein Dorf und hab dann da übernachtet, hab zu lang geschlafen, also ich hatte Wecker auf 3.45 Uhr und hab schlussendlich bis 6.30 Uhr geschlafen, bin dann aufgestreckt, hab mich innerhalb von 3 Minuten ready gemacht. Ich glaube, so schnell war ich noch nie auf dem Fahrrad, bin dann los. Und dann hatte ich einen richtig, richtig schönen Tag in Montenegro. Das war toll. Quasi abends bin ich dann noch in Kosovo reingefahren. Es war auch so, gab so eine super schöne Abfahrt in Kosovo rein. Und dann bin ich im Kosovo gefahren. Und es war so ein cooles Gefühl. Ich hatte, glaube ich, ein bisschen Rückenwind. Und da bin ich noch so lang gespeedet und da zwischendurch quasi durch diese Städte durch und in diesen Städten so richtig Halligalli. Und da ging es richtig ab. Also es war richtig cool. Das war eines Ding, was ich richtig, ein Tag, den ich richtig, richtig, wirklich sehr genossen habe. Und andere war einerseits Highlight, andererseits auch Lowlight, weil ich echt Probleme hatte. Bin dann quasi zum dritten Checkpoint und dann bin ich weiter nach Nordmazedonien. Und da war es dann so super heiß und bei mir ist so, ich hatte irgendwie Elektrolytmangel und meine linke Hand ist so richtig dick geworden. Und es hat mich so echt auch, also es war richtig eklig, weil es war wie so ein Schwamm, der einfach so an der Hand dran ist. Also es hat nicht richtig wehgetan, aber und dann hatte ich auch noch meine Knie waren so weil ich eben gestürzt bin, habe das zwar desinfiziert, aber bin halt immer wieder draufgeflogen, weil ich auch echt Probleme hatte mit meinen Klickpedalen und dann auf diesen Gravel-Passagen. Ich bin nicht so technisch, kann ich eigentlich gar nichts so und bin da ganz langsam gefahren, bin einfach weggerutscht und dann lag ich da und dann dachte ich mir so Mama, aber war keine Mama da. Und schlussendlich hat sich das alles infiziert und so weiter. Aber worauf ich hinaus will, ich bin dann schlussendlich durch die Nacht gefahren, also durch Mazedonien, weil ich tagsüber habe dann Pause gemacht, bin dann durch die Nacht gefahren, kam morgens in Serres an, hatte da einen gerissenen Schallzug und war erstmal so, shit, ich bin super müde, eigentlich gar nicht geschlafen und wollte dann erstmal selber fixen, der war so, ich habe dann erst den abgerissenen Kopf da nicht rausbekommen, bin dann zur nächsten Apotheke gefahren, hab mir eine Pinzette geholt, hab den Kopf da rausgemacht, war total euphorisch. Juhu, jetzt habe ich da einen Ersatzschallzug mit dabei gehabt, hab den eingefädelt, hab ihn aber nicht eingefädelt bekommen, weil es so verzwirbelt war. War ich so, ja, gar kein Problem, ich hab Sekundenkleber mit dabei. Mach so Sekundenkleber drauf, funktioniert irgendwie auch nicht. Dann bin ich nach Serres reingefahren zum Fahrradladen, hab's dann da machen lassen. Und dann bin ich später in so einen, habe ich mir gedacht, hole ich mir noch Pommes. Also habe mir dann noch Pommes geholt. Und ja, die haben dann irgendwie mitbekommen, dass ich jetzt hier gerade am Fahrradfahren bin und waren so, ja, wo fährst du hin? Ich so, Istanbul. Hab denen kurz ein bisschen so erzählt. Und dann haben die mich einfach eingeladen. Also die wollten mein Geld nicht annehmen. Ich wollte das denen, also quasi für mein, weiß nicht, haben sie Sandwich gegessen und eben die Pommes da gekauft. Wollte es denen geben. Und die haben es halt einfach gesagt, nee. Und ich war wirklich so, also wirklich, die waren einfach so herzensnett und so toll. Aber darüber hinaus, ich bin dann eben weitergefahren und dann habe ich mein Handy verloren. Und ich war wirklich immer noch auf Schlafentzug. Also ich hatte halt wirklich nicht kaum geschlafen, weil ich mich nur darum gekümmert habe, jetzt mit Fahrrad und jetzt Essen und es ist heiß. Und dann, ja, schlussendlich habe ich es dann glücklicherweise wiederbekommen. Also es war wirklich Glück, weil ich habe es so kurz vor einer Tankstelle verloren und da habe ich noch groß rumtelefoniert, ob irgendjemand, weil ich quasi mit einem anderen Fahrer zusammen zur Tankstelle gefahren bin, ob der es nicht irgendwie gefunden hat und dann mitgenommen. Und dann saß ich da bei dieser Tankstelle, es war wirklich Krise, ich war so durch, ich habe nur meine Mama angerufen und nur geweint und war wirklich so an meinem Lowpoint, habe dann noch bei der Rennleitung angerufen, ob die haben dann den anderen Fahrer kontaktiert. Aber die haben dann gesagt, ja, der hat's nicht. Und dann hat's aber jemand, noch ein weiterer Fahrer, der quasi nach mir gekommen ist, vor der Tankstelle gefunden. Und dann hatte ich's wieder und es war so ein toller Moment. So ein toller Moment, wirklich, das war echt, boah. Und dann hat mir die Frau an der Tankstelle hat mir einfach noch eine Flasche Wasser geschenkt, als ich wollte die kaufen, war auch wieder so, kann ich jetzt bitte Wasser kaufen? Und die war so lieb auch, die hat mir das Telefon ja da auch ausgeliehen gehabt und oh, es war so wirklich so ein Dank. Ich habe wirklich einfach so viel Dankbarkeit verspürt und es war so im Nachhinein einfach wirklich einfach so schön.
Man hört ganz oft, dass für so extrem lange Rennen Erfahrung ganz wichtig ist. Und der Flo und ich renne auch oft drüber und wir haben irgendwie schon selbst so viel Rennen gemacht und wir glauben schon von gewisser Erfahrung immer wieder zu profitieren. Aber andererseits ist es ja so, umso mehr man schon erlebt hat, umso mehr Angst hat man auch vor gewissen Dingen. Das heißt, ja, man sammelt nicht nur Erfahrung, sondern auch vielleicht Bedenken mit der Zeit. Und bei dir, man hört es einfach durch. Du bist total unbekümmert. Wie würdest du das einschätzen? Inwiefern hat dir deine Unbekümmertheit geholfen? Oder hast du irgendwann dir gedacht, hey, boah, wenn ich da ein bisschen mehr Erfahrung gehabt hätte, wenn ich das vielleicht schon zum zweiten, dritten Mal mache, dann wäre es vielleicht leichter gewesen? Oder würdest du im Nachhinein alles wieder gleich machen?
Oh, also ich habe mir jetzt vor allem, also ich muss ganz ehrlich sagen, mein Ziel war auf jeden Fall zur Finisher Party anzukommen, weil ich dachte mir, 16 Tage, so 250, 260 Kilometer pro Tag, das müsste theoretisch möglich sein, wenn ich jetzt keinen Rahmenbruch hab oder sonst irgendwas. Und für mich war immer klar, egal, auch wenn ich es nicht in diesen 16 Tagen schaffe, ich will nach Istanbul. Weil Plan war auch wieder zurückzufahren und eben in die Slowakei zu fahren. Und ich hatte ja die Zeit. Also bei vielen ist ja so die Zeit der limitierende Faktor. Und deshalb war für mich klar, okay, egal was passiert, ich fahre nach Istanbul, gar kein Stress. Also zwischendurch, als ich dann eben gerade in Bosnien war und wirklich dann eine harte Zeit hatte und dachte, wenn es so weitergeht, dann komme ich nicht mehr pünktlich an. Also, und dann war ich so, ja, shit happens. Ich gebe jetzt einfach mein Bestes und dann passt. Also irgendwie, muss ganz ehrlich sagen, das TCR hat mir auch ganz viel, oder generell das Ultracycling, eigentlich so für meinen Alltag. Also ich gebe einfach mein Bestes in der Situation und wenn es nicht reicht, dann reicht's halt nicht. Und wenn es reicht, dann, und oft reicht's ja dann irgendwie. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also auch beim Start, also ich habe mich dann mit vielen unterhalten, ich war super happy, ich bin dann noch zum Komoot-Stand gegangen, da gab's so Stände, habe mich dann mit den Leuten noch unterhalten, habe mich Leute von Apidura unterhalten, habe mich mit denen hier, hatte einen super schönen Tag, auch noch am Starttag und also das war, ich würde sofort wieder machen, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich jetzt noch für andere Events angemeldet, beziehungsweise jetzt speziell für ein Event, wo man jetzt einfach nochmal entsprechend nochmal mehr Vorbereitung braucht. Und wenn ich jetzt das TCR nochmal fahren würde, würde ich mir auf jeden Fall die Strecke, glaube ich, schon versuchen, selbst zu planen und aber auch nochmal einfach einen groben Überblick zu verschaffen, okay, wo ist jetzt was, wo sind jetzt hier die, also ich muss ganz ehrlich sagen, wirklich, wird schon werden, also weiß nicht, ob man das jetzt so Optimismus nennt oder irgendwie so Blauäugigkeit, keine Ahnung. aber also prinzipiell würde ich sofort wieder so machen, also also ich glaube, beim TCR geht es halt jetzt noch ganz gut, aber es gibt auf jeden Fall auch noch andere Rennen, wo das, ich glaube jetzt beispielsweise jetzt beim Transpyrenees von Lost Dot kann das, glaube ich, auch ganz, ganz schnell nach hinten losgehen, wenn man einfach keinen Überblick hat darüber, wo es jetzt Verpflegung gibt beispielsweise. Also das ist ja schon auch echt so ein Punkt, der da eine super große Rolle spielt, gar keine Frage. Also es kommt auf Events, kommt auf das Event drauf an und generell glaube ich, dass man schon es gut ist, so grundlegende Sachen, wo könnte man jetzt theoretisch, also so Resupply Points einfach, das ist einfach, glaube ich, ziemlich wichtig und also je nachdem, worauf man jetzt hinaus will, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin schon auch eigentlich eine ziemlich ehrgeizige Person und ich glaube, so für zukünftige Events bin ich dann schon so, okay, ich will jetzt hier schon versuchen, so schnell wie ich kann durchzukommen. Und da ist natürlich einfach, also da ist einfach auch dieses Planungsding da. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wie gesagt, also ich mag das nicht zu planen, ich mag es zu fahren. Und gleichzeitig ist es aber auch cool, wenn man halt dann dadurch einfach Zeit spart und einfach, also ich meine, es kann ja auch, wie gesagt, kann auch wirklich nach hinten losgehen. Und ich hatte echt Glück, dass es gerade so gepasst hat. Also
zum Beispiel nach Çanakkale, nach dem Checkpoint 4, war ja dann das letzte lange Offroad-Stück und da hat es davor und danach zusätzlich aus, warte, jetzt muss ich nochmal anfangen. Nach dem Checkpoint 4 in Çanakkale hat es ja das zweite ganz lange Offroad-Stück gegeben, den Parcours, und da war im Vorfeld keine Verpflegung möglich und auch einige Kilometer danach keine Verpflegung möglich. Und da habe ich mir zum Beispiel bei der Vorbereitung schon genau überlegt, dass ich da halt wirklich vorher komplett gut auftanken muss. Bei mir jetzt auch nicht wirklich funktioniert, weil zu der Zeit waren ja alle Geschäfte zu und ich habe dann noch mit Müllflaschen, also leere Flaschen von der Straßen, die ich aufgehoben habe, zumindest Friedhofswasser irgendwie noch voll getankt, dass ich zumindest mehr Wasser mit dabei habe. Aber ich habe halt gewusst, ich komme jetzt in ein Gebiet, wo es wirklich kritisch sein könnte. Also das finde ich schon sehr, sehr mutig von dir, oder du hast vielleicht echt gerade glücklicherweise alle Vorräte dabei gehabt, weil wenn du leer reinfährst in das Stück, dann kann es wirklich ungemütlich werden.
Also gut, jetzt da hatte ich tatsächlich, also beispielsweise jetzt in Bosnien, bei dem Offroad-Teil wusste ich schon, okay, da kommt jetzt gerade ein Berg und es geht jetzt hier, ich habe ja davor schon auch die Bilder auf Instagram gesehen und wusste schon auch durch den Podcast schon ein bisschen, okay, was kommt jetzt da auf mich zu und habe jetzt zum Beispiel auch schon auch beim Höhenprofil gesehen, okay, da geht's jetzt einen Berg rauf, ich sollte davor jetzt nochmal tanken, es könnte jetzt sein, also ich habe das jetzt nicht auf dem Handy nachgeschaut, aber ich habe es mir schon so ein bisschen gedacht. Und jetzt bei dem Parcours 4 habe ich auch das zum Beispiel ja auch vom der den Podcast Dings von Abdullah da gehört und war so, oh, also da hatte ich auch echt größten Respekt vor dem Parcours, weil ich mir so dachte, mental einfach, was mache ich, wenn ich da auch stecke und viele Platten habe oder keine Ahnung. Und einfach da hatte ich größten Respekt und habe dann halt eben das halt auch eben mitbekommen und auch schon an der Stelle auch schon im Vorhinein gewusst und dann in Çanakkale nochmal richtig ordentlich aufgetankt und ja, da hatte ich Glück. Also beziehungsweise habe ich dann halt auch einfach davon profitiert, dass ich jetzt nicht gerade vorne gerade mitfahre, sondern halt einfach die Erfahrungswerte noch mitnehmen kann.
Den offiziellen Lost Dot Podcast oder über das Transcontinental Race hast du gehört, der während dem Rennen produziert wird.
Du hast gesagt, du wolltest innerhalb der Karenzzeit ankommen oder in der General Classification, wie es heißt, beim TCR. Wie gut ist dir das dann ausgegangen bei dir? Wie knapp vor der Finisher Party warst du dann im Ziel?
Also das hat eigentlich erstaunlich gut geklappt. Also ich bin losgefahren, also jetzt quasi von Anfang an und hatte meine Route in 14 Teile geplant. Also und ich habe immer gemerkt, okay, ich bin selbst, wenn ich vor diesen 14 Tagen, also man hat ja 16 Tage Zeit, um quasi anzukommen. Und ich habe schon dann gemerkt, okay, ich bin gut unterwegs, und ich war dann immer richtig happy, hatte WhatsApp-Gruppe mit der Family, kommuniziert, war immer total, ja, passt, und alle waren so, ja, du bist voll gut unterwegs, und ich war so, ja, ich bin voll gut unterwegs, und als ich dann nach Bosnien gekommen bin, war so, oh, und da habe ich dann einfach aber auch zum Teil halt auch gemerkt, okay, ich habe jetzt hier genug Zeit, und habe zum Beispiel auch beim Checkpoint 2 kam dann 19 Uhr da irgendwie an und habe dann auch gemerkt, okay, es ist jetzt auch, ergibt jetzt auch keinen Sinn, hier großartig weiterzufahren. Und habe mir dann auch die Zeit genommen. Also ich bin dann auch Richtung Ende des Rennens habe ich mehr geschlafen, und beispielsweise, als ich da, also ich wurde immer entspannter Richtung Ende des Rennens, weil es war auch so, körperlich war ich eigentlich so gebeutelt, dass ich einfach mir dachte, okay, ja, Hauptsache Finisher-Party. Wird schon passen. Und es hat dann, also ich bin die letzte Nacht dann quasi noch durchgefahren, bin quasi von Bursa aus noch, ich weiß gar nicht, wie viel ist dann noch, ich weiß nicht, 500 Kilometer oder 400, oder gar nicht mal so viel, aber noch ein paar Höhenmeter, egal. Noch die letzte Nacht durchgefahren, obwohl ich es nicht gemusst hätte. Also ich bin dann quasi morgens um 5 angekommen und hätte noch bis abends um, ja, 12 Uhr Zeit gehabt, also bis um 24 Uhr, um anzukommen. Also das war nicht so das Ding. Genau, aber für mich war natürlich jetzt nochmal Thema General Classification, für mich war es jetzt also primär wichtig, einfach bei der Finisher Party da zu sein. Also dieses ganze Thema um diese General Classification war so, okay, mir geht's jetzt gar nicht darum, sondern mir geht's einfach darum, ich habe jetzt hier Ziel. Ich will die Leute auch wiedersehen, die ich unterwegs getroffen habe. Ich will mich selber dafür feiern, dass ich das geschafft habe, und ich will nicht alleine im Ziel stehen und alleine feiern, so. Das war eher so der Gedanke. Und ja, da war ich natürlich irgendwie super happy, dass ich es dann irgendwie geschafft habe, weil es war irgendwie ja einfach nicht klar, ob ich das schaffe. Und ich habe es geschafft. Und ja, bin ich einfach total dankbar dafür, dass es so dann am Ende des Tages doch so gut funktioniert hat. Und vor allem, wenn man sich einfach mal bedenkt, wie wenige, also beziehungsweise, wenn man sich die Statistiken anschaut und guckt, okay, wie viele haben es jetzt schlussendlich ins Ziel geschafft? Und wie viele haben unterwegs irgendwie aufgegeben oder wegen diesen und jenen Faktoren. Und es ist im Nachhinein einfach so, so unglaublich eigentlich, dass es so mit dem, was ich an Vorbereitung hatte, funktioniert hat. Also ich hatte zum Beispiel zwischendurch, hatte ich auch gar keine Fahrradflicken mehr. Also ich hatte quasi kaputte Schläuche, ich hatte Durchschläge, wo ich zum Teil halt so 2 Flicken draufpacken musste, habe meine Reifen geflickt. Aber ich hatte noch, glaube ich, einen Flicken, aber nichts mehr von dieser Klebepaste, die man da drauf macht. Und dann bin ich halt so gefahren, war so, wenn ich jetzt einen Platten bekomme, ich habe ein dickes, dickes Problem. Aber ich hatte dann zum Glück keinen Platten mehr bis zum nächsten Fahrradladen, dann, wo ich mir dann quasi welche wieder gekauft habe. Also es hat einfach auch viel mit Glück zu tun. Und ja, aber ja.
Pro-Tipp von mir, ich habe es zum Glück noch nie gebraucht, aber angeblich kann man auch einen Knoten in den Schlauch machen. Er muss ein recht fester Knoten sein, aber das sollte funktionieren. Ich habe es Gott sei Dank noch nie gebraucht.
Das muss ich mir merken. Ist immer ganz gut, wenn man noch so eine Alternative im Kopf hat. So, also, weil ich meine, ich hätte nicht gewusst, was soll ich tun. Also
schieben, und selbst wenn es nicht funktioniert, man wird einfach entspannter, wenn man kein Flickzeug mehr hat und trotzdem unterwegs ist, dann kann man sich zumindest einreden, dass es gibt noch eine Möglichkeit.
Ja, das stimmt. Das ist immer ganz gut.
Du, ich habe jetzt gerade nebenbei geschaut, die General Classification, also sprich das Endergebnis, das offizielle. Was ist denn da eigentlich passiert, weil du unter disqualifiziert aufgelistet bist?
Ja, da hat es mich dann doch irgendwie ein bisschen eingeholt von der, das war schlussendlich, was passiert ist, ich bin ja durch den Kosovo gefahren, hatte die geilste Zeit meines Lebens, bin dann nachts durchgefahren, war in einem Rausch, war super gut drauf, Straße war irgendwie richtig gut, richtig schnell, ja, hat sich gut angefühlt. Schlussendlich hat sich herausgestellt, was ich jetzt, weil es irgendwie, das kommt ja, diese General Classification ist ja so im Nachhinein, es war jetzt irgendwie Ende September, Mitte Ende September, ich stehe irgendwie so auf, schaue auf mein Handy, eine Freundin schreibt mir, die auch das TCR gefahren ist, wusstest du, oder wie geht's dir jetzt eigentlich damit, dass du nicht in der GC bist? Und ich war so, warte, was? Stopp, ich habe mich eigentlich an alle Regeln gehalten. Ich war zwischendurch echt so im Stress, auch beispielsweise mit meinem Reifen, weil ich mir dachte, ich kann mir keine Hilfe von irgendjemandem anderes holen. Ich muss zum Fahrradladen gehen. Ich habe in Bosnien, um diese Band Road zu umgehen, bin ich dann irgendwie da durchgestiefelt und wirklich über so einen Zaun rüber und wirklich komplett durch die Pampa und war dann so, ey, das kann doch jetzt nicht sein. Und war erstmal so ein bisschen so und war natürlich kurz erstmal so ein bisschen traurig und war so, okay, was ist jetzt da los? Hab dann meine Mails gecheckt, weil ich bis zu dem Zeitpunkt war ich noch so in meinem Urlaubsmodus und hab gar nicht auf meine Mails irgendwie geschaut. Und dann habe ich dann die Mails vom Organisator quasi durchgeschaut und war so, please send us your GPS-Track im Kosovo, was auch immer. War ich so, warte, stopp. Und dann habe ich noch meine Mail gesehen, okay, I'm sorry that we had to disqualify you because you used the Band Road. Und dann war ich so, okay, welche Band Road jetzt? Okay, dann schlussendlich am Ende des Tages bin ich im Kosovo. Die Straße, die ich so genossen habe, war eine Band Road. Und hätte man nicht fahren dürfen. Und also man muss schlussendlich an der Stelle sagen, also es war, glaube ich, einfach auch meinem Optimismus am Anfang verschuldet, weil ich quasi einfach, ich habe mich nicht um eine SIM-Karte gekümmert auf dem Balkan. Ich hatte, wie gesagt, ich hatte kein Internet und am Tag davor hatte ich einfach echt auch so einen Scheißtag, dass ich mir darüber halt auch gar keine Gedanken mehr gemacht habe. So Hauptsache einfach Route fahren und Pass. Und ich habe mich so gut dabei gefühlt, ich habe in dem Moment halt gar nicht drüber nachgedacht. Und natürlich war das irgendwie erstmal so ein harter Schlag von wegen so, zack, du bist jetzt irgendwie raus. Und dass die Leistung halt irgendwie nicht so anerkannt wird. Und gleichzeitig habe ich dann irgendwie mal drüber nachgedacht und mir gedacht, okay, hey, ich habe es ja nicht für irgendjemanden getan, ich habe es ja für mich getan. Ich habe mir das Ziel gesetzt, ich will nach 16 Tagen in Istanbul ankommen. Und ich habe es geschafft. Und da kann mir jemand sagen von wegen so GC, whatever, ich habe es ja nicht für die GC gemacht. Ich habe ja nicht gemacht, dass da Personen auf die GCs gucken und okay, die steht nicht in der GC, keine Leistung. Und ich meine schlussendlich, allein, dass ich jetzt hier sitze oder dass generell jetzt der, also meine Leistung wird ja darüber hinaus trotzdem anerkannt. Und ich kann sagen, dass ich unsupported, es war ja eigentlich kein Support, wie gesagt, ich habe diese Band Road genutzt und war kein Support. Also ich bin unsupported bis nach Istanbul gefahren und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich finde es auch sehr gut, dass es da mit den Band Roads so ernst genommen wird, weil Fakt ist, es ist einfach saugefährlich und es gibt auch andere Rennen, wo das nicht so wo es nicht so klare Konsequenzen gibt. Und also finde ich vollkommen legitim, dass es, ich habe es ja auch am Start gehört, die haben nochmal gesagt, wenn man eine Band Road fährt, dann ist man raus. Oder beziehungsweise über einen größeren Zeitraum fährt, dann ist man raus. Und da war ich so, ja, eigentlich bin ich mit dieser Regel fein. Also ich kann mich ja jetzt nicht irgendwie beschweren über Regeln, mit denen ich mich davor mit fein erklärt habe, von wegen so, jetzt betrifft's mich nicht mehr. Ja, also natürlich ist es dann schon irgendwie von wegen, man denkt sich halt so, ich bin auf anderen Straßen gefahren, die meines Erachtens halt gefährlicher waren. Warum wurden die nicht gesperrt? Oder beispielsweise in der Türkei ist man ja auch auf dieser dicken Autobahn oder Griechenland, Türkei ist man auf diesen großen, breiten Straßen gefahren, wo halt natürlich einerseits der Ersatzstreifen total breit war, Pannenstreifen. Aber also ich meine, am Ende des Tages kann man sich über Sachen aufregen. Und ich muss aber ehrlich sagen, ich bin einfach so glücklich und dankbar und super zufrieden mit mir und mit dem, was ich gemacht habe. Und es spielt einfach keine Rolle. Also ich meine, schlussendlich spielt es ja auch nur so eine große Rolle. Man muss quasi, also die Rolle der GC ist quasi ja nur so groß, insofern man ihr eine große Bedeutung schenkt. Und wenn es für einen keine Rolle spielt, dann... Also ich gebe jetzt der GC nicht die Macht, darüber zu entscheiden, ob was, also es ändert ja, wie gesagt, es ändert ja nichts an meiner Leistung. Und ich bin einfach nur super happy damit. Also es, natürlich ist es jetzt schade so, aber ist ja nur ein Argument dafür, mal wieder das TCR zu fahren und in der GC zu finishen und vielleicht auch nochmal ein Argument dafür, dass andere Leute darauf schauen, dass man keine Band Roads fährt und sich nicht gefährdet. Also, das ist mein Fazit.
Das ist ein sehr, sehr, sehr schönes Fazit. Und ich muss auch sagen, das mit den Band Roads, es ist manchmal extrem nervig, wenn man sich denkt, hey, so schlimm ist es doch gar nicht und warum darf ich da jetzt nicht fahren? Und bei anderen, die halt nicht gesperrt sind, denkt man sich, das ist aber echt wirklich gefährlich. Ich glaube, es ist aber auch nicht möglich, über ganz Europa alle Straßen quasi zu kennen oder einzuordnen und jede gefährliche Straße im Prinzip irgendwo da auf dieser Mappe einzuzeichnen, das ist einfach zu viel. Und ich glaube, das ist ja auch so Work in Progress quasi. Jedes Jahr werden Straßen gemeldet, die halt irgendwie unangenehm zum Fahren sind oder gefährlich und die werden dann in Zukunft quasi als Band Road geführt. Ja, ja. Aber jetzt nochmal kurz, ist das schon bei der Routenplanung vielleicht irgendwie passiert oder hast du da kurz mal die geplante Route verlassen, als du dann versehentlich diese Straße erwischt hast?
Nee, also das war schon Routenplanung. Also ich habe es einfach davor nicht entsprechend gecheckt. Ich war beim Start, habe ich mir einfach so, es war auch davor ein bisschen hin und her, weil ich quasi für die Anmeldung musste ich mir eine neue E-Mail-Adresse erstellen und dann habe ich quasi auch die E-Mails auf meinem Handy beispielsweise beim Start, gab es dann glaube ich noch so ein paar Tage kurz vorm Start nochmal eine neue Update zu diesen Band Roads und es war alles auch mit meinem Handy hin und her, weil ich quasi den E-Mail-Account nicht in meinem Handy installiert hatte, quasi, dass ich diese Nachrichten direkt auf mein Handy bekomme. So musste ich mal quasi erst da einloggen und das war schlussendlich, habe ich einfach das dementsprechend nicht dran gedacht und es war ein Routenplanungsding. Und aber auch nochmal zu der GC und generell von den Regeln. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also schlussendlich ist es so, diese Regeln werden ja schon sehr streng eingehalten und es wird ja schon so, boah, also wenn man diese GC erreicht, ist es wirklich so ein krasse Leistung, gar keine Frage. Und gleichzeitig ist es aber so, dass, weiß nicht, bei dir ist jetzt wahrscheinlich weniger so, dass du mitbekommst von anderen Fahrern, weil ihr vorne einfach quasi oft einfach viel allein unterwegs seid. Aber wenn man quasi jetzt so im Hauptfeld fährt, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe viel mitbekommen, was gegen die Regeln war und keine Konsequenzen nach sich hatte. Also man kann natürlich sagen, Lost Dot ist total streng mit dem, was sie tun. Und gleichzeitig würde ich nicht sagen, dass die Liste von der GC wirklich das GC repräsentiert, wenn ihr versteht, was ich meine. Also ich meine schlussendlich disqualifizieren oder disqualifizieren die Veranstalter nur die Fälle, von denen sie es halt wissen. Und ja, also das ist schlussendlich auch die Liste von der GC. Also GC ist nicht gleich GC. Ja, genau, aber es ist auch einfach nicht so wichtig. Es ist
deswegen geht es ja ganz stark darum, dass man einfach selber diesen Spirit berücksichtigt und sich selbst eigenverantwortlich an die Regeln hält, damit es einfach fair ist für alle. Ja, und ich glaube, Kontrolle ist doch nie das große Ziel, weil es ist erstens nicht möglich, alles zu kontrollieren und auch nicht irgendwie nötig oder sinnvoll, weil das ist ja nicht der Sinn der Sache, dass man möglichst viele Kleinigkeiten irgendwie sieht, sondern dass man das Erlebnis hat und dass man die Herausforderung hat und dass man hoffentlich eine gute Zeit hat im Sinne von ein schönes Erlebnis, dass man eine Herausforderung schafft, dass man unterwegs merkt, hey, man kann eigentlich viel mehr zustande bringen, als man sich vorher irgendwie vorstellen kann, dass man vielleicht nur Land und Leute ein bisschen kennenlernt, das hast du auch gesagt, dass das für dich ganz ein großer Faktor gewesen ist, nicht einfach nur mit Tunnelblick irgendwie durchsprinten, wo ich mir selbst im Nachhinein oft denke, würde ich ein bisschen langsamer fahren oder ein bisschen mehr Zeit mir irgendwo gönnen, hätte ich wahrscheinlich mehr Begegnungen, mehr Bekanntschaften, mehr schöne Erlebnisse. Das ist auch ein ganz wichtiger Faktor.
Ja, absolut. Und also es ist schon auch immer so dieses zweischneidige Schwert. Also ich habe natürlich vielleicht ein bisschen mehr bekannt, also ich meine schlussendlich, ich war ja knapp 16 Tage unterwegs, also in 16 Tagen erlebt man halt einfach mehr. Und gleichzeitig war es aber auch so immer so dieses Hin und Her. Also ich war zum Beispiel bis zum, kurz vorm ersten Checkpoint war ich voll so in meiner Bubble und voll so, ich mache das jetzt so schnell wie möglich. Und dann gab's zum Beispiel vor dem Checkpoint 1 wollte ich nochmal was, bevor ich da den zweiten Pass hochfahre, nach dem Mangard, dachte ich, okay, ich hole mir nochmal irgendwo was zu essen. Und wenn man dann aber auch in Kontakt mit anderen Fahrern kommt, also ich hatte auch wirklich permanent, über das ganze Rennen hat sich's immer gezogen, immer wenn ich Leute getroffen habe, waren die immer so, ja, für uns ist nur wichtig, zur Finisher-Party anzukommen. Und einerseits war ich schon so, ich will zur Finisher-Party ankommen, gleichzeitig will ich es aber auch so, ich will aber auch schauen, wie schnell ich es schaffen kann. Und gleichzeitig, es war immer so ein Hin und Her und ich bin schlussendlich aber auch wieder zurückgefahren, weil ich halt eben auch dieses Kulturelle, einfach diese Erfahrung mit den lokalen Leuten da haben will und einfach diese, ich meine, man fährt durch so viele Länder, ich war da noch nie und ich habe natürlich schon ordentlich was gesehen, aber ich könnte noch so viel mehr sehen und das ist immer so dieses Hin und Her und gleichzeitig habe ich ja auch schon auch die Motivation, das nochmal so richtig auf Rennmodus zu fahren, so nicht auf Düdelülü wird schon, sondern halt wirklich nochmal als Ziel richtig, auch am Ende habe ich mich wirklich echt gehen lassen. Also ich habe dann Mittagsschlaf gemacht, weil es so heiß war und weil es gepasst hat, habe ich nochmal hingesetzt und nochmal Pide gegessen, weil ich mir dachte, Mensch, morgen ist es zu Ende, muss jetzt nochmal ein bisschen hier das türkische Flair genießen, habe mit den Locals einen Tee getrunken und hätte am Ende des Tages, gut, kann man natürlich immer sagen, hätte Fahrradkette, aber ich weiß, dass ich noch schneller fahren kann und das, also beziehungsweise noch schneller finishen kann und ja, ich will es eigentlich auf jeden Fall irgendwann nochmal machen und dann wirklich nochmal mit diesem Ziel so schnell wie möglich.
Sehr cool. Eine Frage habe ich jetzt noch, wie lang bist du dann vom Ziel in die Slowakei, wie lange warst du dann da unterwegs?
Tatsächlich gar nicht mal so lange, weil ich schlussendlich auch wieder diesen Termin hatte. Also ich musste am 24. August, war es glaube ich, oder 20. August, irgendwie so, musste ich wieder in der Slowakei sein. Und ich habe tatsächlich, als ich ins Ziel gefahren bin, habe ich eine Freundin getroffen, die liebe Sarah, und wir sind da zusammen zurückgefahren, also beziehungsweise wir sind mit dem Bus nach Thessaloniki, weil obenrum quasi durch die Türkei zu fahren, ist halt einfach ziemlich doof, weil es da, glaube ich, entweder so Autobahnstraßen gibt und so, wir haben uns da ein bisschen informiert und geguckt und deshalb haben wir dann so einen Bus genommen bis nach Thessaloniki, wir sind dann von da aus quasi gestartet und haben dann noch so ein paar Umwege, haben da auch noch andere Leute getroffen, die auch das TCR gefahren sind, also da haben wir noch die Heike getroffen und die ist zusammen mit ihrem Partner quasi auch Bikepacking quasi zurückgefahren. Dann haben wir noch einen Abstecher nach Albanien gemacht. Ich weiß gar nicht, habe gar nicht so einen Überblick. Die finnische Party war, glaube ich, am 6. August. Und wir sind am 12. August irgendwie los. Oder irgendwie 10., 11., 12. Auf jeden Fall war es für mich auch so, wir sind dann immer so, weiß nicht, so haben es dann halt so gemacht, dass wir halt nicht auf Schlafentzug fahren, aber sind schon auch irgendwas, was ich zwischen 150 und 170 Kilometer am Tag gefahren, was zwischendurch auch echt sehr hart war, weil es einfach auch saumäßig heiß war. Also ich habe da auch echt auf dem Rückweg, glaube ich, noch mehr gelitten als auf dem Hinweg. Und dann von Dubrovnik aus hatte ich quasi noch 5 Tage in die Slowakei für 1000 Kilometer. Und dann bin ich halt jeden Tag 200 immer gefahren. Und natürlich war es dann ein bisschen entspannter, weil ich habe dann auch quasi dann die Zeit genutzt, kam in Kontakt mit den Locals, habe dann bei vielen da auch übernachtet und es war so cool, dass das alles so geklappt hat. Und gleichzeitig habe ich da auch nochmal ordentlich gekämpft, weil da noch Gegenwind am Start war. Und ja, ich bin eigentlich tagsüber quasi schon in diesem TCR-Modus gefahren, von wegen eigentlich keine Pause machen, tagsüber durchfahren, abends gucken, okay, wie kommt man da noch in Kontakt mit Leuten, und dann war das ein ganz guter Kompromiss. Und gleichzeitig im Nachhinein hätte ich mir noch mehr Zeit gelassen, aber war trotzdem ein ganz guter Kompromiss. Wandern war dann auch richtig gut, also...
Hast du schon überlegt, wann du vielleicht das nächste Mal das noch einmal startest? Gleich nächstes Jahr oder lässt du ein bisschen Zeit vergehen?
Also ich würd's super gern nächstes Jahr fahren, auch weil einfach jetzt, ihr habt es wahrscheinlich noch nicht mitbekommen, aber es startet jetzt bald so eine Kampagne, eine 100 TCR Woman-Kampagne. Die wollen 100 Frauen an den Start bringen. Und ich habe jetzt auch quasi schon eine Einladung. Also ich hatte jetzt theoretisch schon einen Startplatz für das nächste TCR. Und ich würde es auch super gerne fahren. Ich würde es wirklich, ich würde es jedem empfehlen, der das jetzt hört. Und der, also man kann es auch ein Mann sein, aber auch die, wirklich, auch besonders jetzt hier an die Frauen. Also wenn ihr das hört, meldet euch da an. Es ist sau cool. Ihr lernt richtig viel. Ich würde es wirklich, ich würde es herzallerliebst wieder machen, auch nächstes Jahr. Aber ich habe jetzt tatsächlich schon andere Pläne für das nächste Jahr. Also ich habe mich jetzt schlussendlich fürs Atlas Mountain Race angemeldet. Jetzt im Februar. Also ich fahre jetzt Ende Januar nach Marokko. Auch mit dem Fahrrad ist der Plan, quasi dahin zu fahren. Das Rennen zu fahren und dann wieder zurückzufahren. Und dann will ich nochmal richtig los und nach Asien fahren mit dem Fahrrad. Und ich sehe es jetzt nicht ein, fürs TCR von Asien nach Europa zu fahren, das TCR zu fahren und wieder zurückzufliegen. Also das ist jetzt irgendwie ein bisschen unverhältnismäßig. Und wie gesagt, also ich werde es auf jeden Fall wieder fahren, aber nicht nächstes Jahr. Auch wenn ich super gern würde. Mann, ich bin so neidisch auf alle Leute, die das fahren werden. Und ich werde so neidisch sein, wenn ich die ganzen Berichte lesen werde. Und das wurmt mich jetzt schon. Aber ja.
Wenn du mit dem Rad nach Asien fährst, machst du einen Abstecher in Kirgisistan und nimmst das Silk Road Mountain Race auch mit, wenn du schon wilde Sachen probieren willst.
Das war tatsächlich der Plan, das auf dem Rückweg zu machen. Also der Plan ist, nach Hongkong zu fahren und von da aus dann auf dem Rückweg einen Abstecher zu machen und das Silk Road. Aber jetzt erstmal halblang, also ich fahre jetzt erstmal ins Atlas und guck, wie es mir damit geht. Und es ist auch nochmal eine andere Sache. Ja, Stück für Stück. Wie gesagt, ich saß noch nie auf dem Mountainbike, habe mich jetzt fürs Mountainbike-Rennen angemeldet. Also wir werden sehen. Ich stelle mich darauf ein, mein Fahrrad viel zu schieben, was ich gut kann, viel zu essen, das kann ich auch gut, Landschaft genießen, kann ich auch gut und Zähne zusammenbeißen, kann ich auch eigentlich ganz gut. Also ja, ich bin optimistisch, aber man sollte nie zu, also jetzt besonders bei den Rennen, da ist es nochmal eine ganz andere Sache, einfach weil es einfach so abgelegen ist und nochmal viel härter und ich will aber auch diese Herausforderung. Also ich habe mich jetzt auch aktiv auch gegen das TCR entschieden, weil ich wirklich eigentlich eine Herausforderung haben will, wo ich nicht weiß, ob ich sie schaffen kann. Also ich weiß ja, theoretisch ist es möglich, es haben schon andere Leute geschafft, aber ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Und das ist für mich halt so, auch so eine große Motivation, da ranzugehen. Und jetzt bin ich aber immer im Hinterkopf, okay, morgens aufstehen, oh, ich will nicht aufstehen. Oh shit, ich muss aufstehen, weil wenn ich es nicht schaffe, aufzustehen, wie soll ich es dann schaffen, das Atlas Mountain Race zu fahren? Also das ist schon auch echt eine große Motivation so für meinen Alltag generell, ja.
Wir wünschen auf jeden Fall alles, alles Gute und viel Erfolg und dass das mit dem Landschaft genießen, mit dem vielen Essen, mit dem Mountainbike-Techniktraining bis dorthin vielleicht noch alles wirklich ganz gut läuft. Und also ich von meiner Seite kann echt nur sagen, vielen, vielen Dank. Es ist einerseits immer wieder interessant, mit anderen Menschen zu reden, die halt Details planen und wo man irgendwie merkt, hey, du kannst echt mit super Vorbereitung wirklich viel erreichen und du hast teilweise gute Ideen, wie man sich auf gewisse Dinge einfach sehr, sehr gut vorbereiten kann. Und genauso spannend und inspirierend finde ich es, mit dir zu reden, einfach weil du diese Unbekümmertheit verkörperst, weil man einfach merkt, hey, spontan sein, sich nicht zu viele Sorgen zu machen, das hat auch ganz, ganz viele Vorteile und das ist manchmal einfach sehr, sehr erfrischend. Und für das möchte ich Danke sagen.
Ja, danke euch. Hat mich sehr gefreut und ich bin schon so gespannt auf die Folge. Also bei mir ist immer so, ich kann es auch gar nicht, so meine eigene Stimme kann ich auch irgendwie gar nicht hören, wenn ich irgendwie so Sprachnachrichten von mir selber habe. Aber ich glaube, ich werde es mir anhören. Aber ich freue mich quasi, ich bin wirklich sehr dankbar, dass ihr mich eingeladen habt und habe es wirklich sehr genossen.
Wir sagen danke. Danke fürs Kommen. Podcast-Werkstatt.